Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten vor einiger Zeit eine wirklich tolle Veranstaltung, Expander Hämophilie und Hämostase 2024.
Ja, das war beeindruckend. Mhm. Das war ein volles Programm und wir haben viel Vorlaufzeit dafür gehabt und haben uns Gedanken gemacht, wie dieses Programm aussehen könnte, mit welchen Themen wir diese Zwei-Tages-Veranstaltung befüllen können. Wir hatten, wir beide hatten ja einen Tag gehabt, der Hämophilie blutungslastig war. Und dann gab es eben einen zweiten Tag mit Professor Lindhoff Last und Professor Bauersachs, die die Moderation am zweiten Tag übernommen haben. Und da ging es eher um Thrombosen und Kinderwunsch und solche Dinge. Das heißt, wir hatten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Veranstaltung gehabt, die wir in Wiesbaden zusammen haben abhalten können.
Wie du sagst, nicht nur die Veranstaltung selbst war sehr vollgepackt, sondern auch die Vorbereitung war sehr vollgepackt. Und das ging ja schon sehr früh los mit der Planung. Was weißt du noch genau, wann das war?
Dreivierteljahren, ja, ungefähr.
Bestimmt, ne? Sommer, irgendwann Spätsommer, ne? Genau. Und da hatten wir uns dann zusammengesetzt, virtuell die Themen besprochen, die Themen festgelegt. Und dann mussten erstmal die Dozenten dafür gefunden werden.
Genau, und dafür musstest du erstmal Dozenten motivieren und auch erstmal aktivieren. Ich meine, das bedeutete ja, die hatten eben die Aufgabe gehabt, die letzten 2-3 Jahre die doch für besten und auch aussagekräftigsten Publikationen, also auch was an neuen Erkenntnissen, herausgekommenen Daten herauszusuchen. Diese zusammenzufassen in ein Skript und dann noch in einen Vortrag zu packen.
Ja. Das heißt, die mussten nicht nur die Überschriften reinschreiben, sondern es auch richtig lesen, analysieren und dann, sie haben es Essentials genannt, also die Kernaussagen rausarbeiten. Und dann haben die noch so ein Bewertungssystem dafür entwickelt.
Ja, und da ging es darum, wie innovativ war diese Publikation, wie praxisrelevant, wie war sie für den Patienten. Also es ging auch viel darum, was für einen Effekt hatte diese Publikation auch für den Patienten.
Genau, was umsetzbar.
Genau, was umsetzbar, realistisch, nicht realistisch. Und da es gab so ein Kreissystem und je innovativer oder je mehr Punkte man für einen bestimmten Bereich hatte, desto gefüllter wurde eben dieses Teil, wie so ein Kuchen wurde dann befüllt, muss man sagen. Das war ganz schön und auch übersichtlich, muss ich dir sagen.
Ja, und diese Kuchen waren ja sehr voll gewesen, lag aber auch daran, dass eben die Aufgabe war, die wirklich hochwertigsten und besten Publikationen der letzten 2 Jahre herauszusuchen.
Ja, und das war an der einen oder anderen Stelle, war das schon eine Herausforderung, muss ich dir sagen. Und was ganz interessant war, wir haben auch Dozenten rausgesucht, die auch an uns die Frage gestellt haben, ob wir uns nicht vertan hätten, dass wir ihnen dieses Thema gegeben hätten. aber auch die Dozenten selber haben viel bei diesen Themen gelernt. Wir am allermeisten, glaube ich. Das war ja so. Und wir haben im Nachgang doch viele positive Stimmen auch von den Dozenten bekommen, weil sie gesagt haben, Mensch, jetzt haben sie sich mal mit einem Thema befasst, was sie nicht jeden Tag gehalten haben.
Ja. Also kann ich total nachvollziehen. Also ich oder wir hatten ja auch so einen kleineren Vortrag. Also die mussten ja teilweise eine Dreiviertelstunde reden. Wir hatten dann eher einen kürzeren Vortrag. Aber auch da war es eben so gewesen, dass man sich dann mal so richtig tief in eine Fragestellung reindenken musste. Und so hat man sich damit, wenn ich ehrlich bin, noch nicht auseinandergesetzt.
Überhaupt nicht.
Und das ist so ein enormer Lerneffekt für einen selbst auch, mit dem Ziel eben, das auch nach draußen zu transportieren.
Naja, und denk mal, was wir hatten ja zu dritt einen Vortrag mit Chris Königs, der zugeschaltet war übrigens von dem Welthämophilie-Kongress. Da gab es ja auch nochmal eine Herausforderung wegen der Technik, aber das hat hervorragend geklappt, muss man sagen. Und die Fragestellung war Start der Prophylaxe.
Ja, aus verschiedenen Blickwinkeln von meiner Seite aus, was ist das Beste für das Gelenk? Man sollte mit der Prophylaxe begonnen werden. Es ging um Hemmkörperentwicklung. Es war, glaube ich, so sein Part gewesen.
Und mein Part war der Lebensqualitätspunkt. Mhm. Und da muss ich dir sagen, der war wirklich herausfordernd für mich, weil ich angefangen habe zu suchen und wenig gefunden habe. Und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, was ist denn überhaupt Lebensqualität? Und dann hatten wir beide kurz vorher, hatten wir eine Veranstaltung in Frankfurt, auch mit dem Chris Königs zusammen. Und dann haben wir uns über dieses Thema unterhalten, was ist eigentlich Lebensqualität? Und dann haben wir uns alle drei angeguckt, ist derjenige, der im Rollstuhl sitzt, hat der eine geringere Lebensqualität als derjenige, der
läuft?
Ja.
Ja.
Und
das ist eben nicht so. Und wir messen aber teilweise wirklich nur, wie weit kann einer laufen.
Und ob jemand Treppen steigen kann. Und interessanterweise gab es eine Studie, die ich rausgesucht habe, von Unfällen, wo Patienten querschnittsgelähmt gewesen sind. Und man hat da die Lebensqualität in dem akuten Zustand gemessen und dann nochmal Monate später und hat festgestellt, dass die Lebensqualität sich nicht viel verändert hat zu dem, wie er vor der Querschnittslähmung war. Und da muss ich dir sagen, das heißt, jeder Mensch ist in der Lage, sich mit neuen Herausforderungen und neuen Dingen im Leben, sich den Herausforderungen zu stellen und neue Wege für sich zu finden, um mit so einer gewissen schwierigen Situation klarzukommen. Das heißt, Lebensqualität müssen wir neu überdenken. Und das war wirklich nochmal ein neues Nachdenken, wie man an bestimmte Fragestellungen herantritt, muss ich sagen. Und das fand ich wirklich von dieser Veranstaltung wirklich, hat nochmal einen schönen Lerneffekt. Und die Dozenten selber sind diesen Weg mit uns zusammen gegangen.
Ja, die haben dann ein Skript vorbereitet, sehr ausführliches Skript über ihre 10 Publikationen und dann ging für uns die Arbeit los.
Aber richtig. Ja. Wir mussten jedes Skript lesen, mehr oder weniger, ich sag mal, absegnen, wenn wir für uns zum Teil erkannt haben, Mensch, das ist vielleicht, wiederholt sich an der einen oder anderen Stelle oder ist nicht schlüssig, weil wenn man selber so ein Skript schreibt, ist man ja irgendwann mal betriebsblind. Aber man muss sagen, im Großen und Ganzen haben die das hervorragend gemacht. Aber es war viel, viel zu lesen. Also das war schon ein dickes Telefonbuch, was wir da hatten. Also das war schon viel, muss ich dir sagen. Ne? Also
wobei wir ja da auch hervorragend unterstützt wurden von der Firma StreamDapt, die das organisiert hat und alles vorbereitet hat. Insofern, es wurde uns schon relativ leicht gemacht.
Mundgerecht.
Genau.
Mundgerecht.
Gut, und dann ging es dann los mit der Veranstaltung. Wir kamen dann da rein. Ich war persönlich noch nie dort gewesen, obwohl ich da sehr oft schon vorbeigefahren bin. Und war ganz erstaunt, dass sich dahinter ein Filmstudio verbirgt.
Ja, und weißt du noch den ersten Raum, den wir da betreten haben? Da stand ein Kicker.
Ja, das fand ich gut.
Ja.
Aber ich habe auch gelernt, dass der eigentlich nicht benutzt wird, sondern nur bei den Betriebsfeiern. Aber ein bisschen schade.
Ja, fand ich auch. Dafür war es ein sehr professionelles Kicker. Aber da dachte ich, Mensch, aber hat sich gut gemacht in dem Raum. Und dann sind wir durchgegangen und dann traten wirklich ein hervorragendes Filmstudio mit so einer Couch und einer Moderations- so, wo wir beide gesessen haben, wie so in einem Fernsehstudio.
Genau.
Gut ausgeleuchtet und wir wurden vorbereitet.
Es gab eine gute Einführung. Ne? Also man hat sich von Anfang an sehr sicher gefühlt.
Ja.
Trotzdem war es schon, fand ich zumindest, eine merkwürdige Situation, weil du kein emotionales Feedback bekommst, wenn du irgendetwas sagst. Kein Applaus, keine Buhrufe, du kannst Gesichter nicht lesen, sondern du sprichst im Prinzip in den Monitor oder die Kamera rein und hoffst, dass das zu Hause oder wo auch immer das dann gesehen wird, auch entsprechend ankommt. Das hat einem so ein bisschen gefehlt, aber damit kann man zurechtkommen.
Ja, aber weißt du, was ganz toll war? Dass uns die Dozenten, mit denen, die wir anmoderiert haben, sich sehr, sehr wohl gefühlt haben und uns auch mitgeteilt haben, dass sie sich in dieser Atmosphäre gut begleitet gefühlt haben und auch an keiner Stelle unsicher gefühlt haben. Das war wirklich gut und letzten Endes hatten wir auch gar keine Fragen mit ihnen vorbereitet, sondern die waren so gut vorbereitet, sodass wir auch in die konstruktive und gute Fragenrunde gehen konnten, ohne dass das komisch sich angefühlt hat, sag ich mal. Ne? Das war wirklich gut. Angefangen hat, glaube ich,
Wolfgang Miesbach.
Gentherapie.
Bei Hämophilie A.
Genau.
Weil es gab ja noch einen Vortrag später, Gentherapie bei Hämophilie B.
Den hat der Shihan Ai aus Wien gehalten. Ja. Das haben wir extra gesplittet, weil wir wollten schauen, ob wir aus verschiedenen Blickwinkeln mal auch Deutschland, Österreich mal gucken konnten, dass wir da zwei verschiedene Blickwinkel bekommen könnten.
Ja. Und er hat einen sehr schönen Überblick über die Gentherapie bei Hämophilie A gegeben.
Manches auch relativiert, muss ich dir sagen, wenn ich so an seine ersten Vorträge vor ein paar Jahren nachdenke, die doch anders gewesen sind. Du darfst natürlich nicht vergessen, da ging natürlich jetzt auch Zeit ins Land. Das heißt, man hatte mehr Ergebnisse im Laufe der Zeit bekommen und auch er hat Dinge gut geheißen, aber manche Dinge hat er doch relativiert und hat dann auch beschrieben, was für ein Aufwand das letzten Endes ist, das tatsächlich praktisch durchzuführen. Am Ende des Tages hatten wir beide die Frage gestellt, so, und wie macht man das Ganze nun? Was muss denn jetzt alles durchgeführt werden mit so einem Patienten? Wie muss er aufgeklärt werden? Welche Untersuchungen muss er durchgeführt bekommen? Und das ist schon aufwendig.
Ja, also sowohl für den Patienten, aber auch für das behandelnde Zentrum. Ne? Der Patient kommt regelmäßig.
Ja.
Es werden Untersuchungen durchgeführt. Und er hat ja auch Ergebnisse jetzt über einen längeren Zeitraum vorgestellt.
Und erstaunlich war, wie lange sich doch der Faktor 8 doch im Blut hält.
Ja, oder? Also korrigier mich, du bist da sicherlich mehr drin als ich, aber ich hatte so ein bisschen in Erinnerung, dass man davon ausgeht, dass dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr genug da ist und die Patienten wieder anfangen zu substituieren.
Ja.
Aber es scheint wohl Zeichen zu geben, dass es dann doch länger anhält. Ne?
Genau, und ich glaube, weil man der Kurve hat folgen wollen, zu sagen, okay, der Faktor geht runter, also wird er dann in diesen paar Jahren, wird er nicht mehr nachweisbar sein. Und das war tatsächlich erstaunlich, ist doch nachweisbar und die Patienten haben tatsächlich keine nennenswerten, nachweisbaren Blutungen gehabt.
Ja, es scheint sich wohl irgendwo bei dieser 5% Hürde, sage ich jetzt mal,
zu einzupendeln. Genau, und das wäre ja dann im Sinne einer milden Hämophilie gleichzustellen, muss man ja sagen, ne? Was ja tragbar wäre. Ne?
Ja. Danach kam Escoriola dran mit von Willebrand-Syndrom.
Korrigiere dich jetzt mal.
Von Willebrand-Erkrankung.
Sehr gut. Genau. Ja, und da, das war wirklich sehr, sehr gut. Sie hat die Leitlinien rausgesucht, nämlich die europäischen und die amerikanischen Leitlinien hat sie rausgesucht und hat mal geschaut, was wird denn so empfohlen? Und weißt du, was mich erstaunt? Die Prophylaxe wird es jetzt zu einem regelrechten Standard gesetzt und immer noch so mit so einer kleinen Handbremse. Nach wie vor, A, wahrscheinlich, weil es zu wenige Patienten sind und die nicht so im Fokus sind, weil man sie auch nicht so sieht mit typischen Gelenkblutungen. Und wahrscheinlich ist das immer noch kein Grund, Patienten auf eine Prophylaxe zu setzen. Und das hat sie auch regelrecht mit kritisiert, wo sie gesagt hat, was ist denn ein Grund für eine Prophylaxe? Regelmäßiges Nasenbluten, starke Monatsblutung, was wird empfohlen und solche Dinge. Und glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustieren müssen, was und wie Gelenkblutung auch bei anderen Gerinnungsstörungen auftreten könnten. Ne?
Die Dozenten sind danach in Meet Your Expert. Da hatten dann die Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Genau.
Es war eine kleine Erholungspause dann für uns.
Ja.
Bevor es dann mit dem zweiten Block weiterging, da war Martin Olivieri mit neue Entwicklungen Hämophilie A und B.
Das war überhaupt sehr spannend. Ich hatte den Martin angerufen und habe ihn gebeten, diesen Vortrag zu halten. Mhm. Und er sagte so, bei Kindern, weil er ja Kinderarzt ist. Ich so, nein, Kinder und Erwachsene. Er sollte schon den Erwachsenenpart mit übernehmen. Und er sagte mir, ja, das ist jetzt mal eine Herausforderung für mich. Und er hat die ein oder andere Fragestellung rauspickt. Und da hast du ihn, glaube ich, auch befragt zu dem Thema.
Osteoporose war ein Thema.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, er hat aber auch die Lebensqualität mit reingebracht.
Ne? Und den Sport auch noch.
Und den Sport hat er auch mit reingebracht.
Tom Schi, ne? Genau. Ja, bei der Osteoporose ist ja immer so eine Frage, ist es relevant, ist es nicht relevant, ne? Das Thema Osteoporose. Es scheint wohl tatsächlich so zu sein, und da gibt es ja dann auch Erklärungsmodelle erstmal, dass die Hämophilie einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel des Knochens hat. Nur die klassische Osteoporose macht ja keine Schmerzen und sie tut ja erst weh, wenn es bricht. Und so richtig viele Knochenbrüche haben wir ja, also spontane Knochenbrüche, haben wir bei unseren Patienten bislang noch nicht gesehen.
Aber
und
da muss ich dir
kommt die Relevanz der Osteoporose ja erst ins Spiel. Und wir kamen ja dann auch zu dem Schluss, dass wir einfach noch zu wenig Patienten gemessen haben.
Aber weißt du, müssen wir nicht noch eine bestimmte Frage stellen? Osteoporose entsteht ja auch bei Patienten, die sich wenig bewegen.
Ja.
Und die Knochenbrüche, das fällt mir gerade ein, ist es nicht so, dass bestimmte, oder ist es so, dass wir sagen, wir gehen von Spontanbrüchen aus? Oder bei bestimmten sportlichen Aktivitäten, die die älteren Patienten gar nicht so wirklich durchführen? Weißt du,
ich stimme dir zu. Ne? Also die Patienten bewegen sich sehr wahrscheinlich weniger als Patienten, die jetzt keine Hämophilie haben. Das heißt, dadurch ist der Knochen auch nochmal zusätzlich geschwächt. Und es sind so die Knochenbrüche. Beispiel, du hebst einen Wasserkasten an und dann kommt es zu einer Kompression an einem Wirbelkörper. Ein gesunder Wirbelkörper wird es aushalten. Patient mit einer Osteoporose, geht der Wirbelkörper kaputt. Oder Patient stolpert und fällt auf die Hüfte. Ein gesunder Patient bricht sich nicht die Hüfte. Jemand mit einer Osteoporose bricht sich die Hüfte. Das sind so die typischen Brüche, die Patienten mit Osteoporose erleiden. Aber ich gebe dir recht, du weißt nicht, ob vielleicht die wenige Bewegung mit einer Hauptursache ist, dass die Patienten diese Osteoporose entwickeln, oder ist es tatsächlich die Gerinnungserkrankung?
Das heißt, wir werden noch viele, viele Daten sammeln müssen, um dem Ganzen tatsächlich auf die Spur zu kommen. Aber schlussendlich muss man sagen, es gibt einzelne Daten. Aber weißt du, dadurch, dass es so wenig vorkommt, weiß ich gar nicht, ob wirklich was Nennenswertes rauskommen wird.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nur ich denke schon, dass wir das zum Anlass nehmen sollten, die Patienten dahingehend zu überprüfen. Zum einen natürlich zum Wohle der Patienten, zum anderen aber auch tatsächlich, um diese Informationen zu bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Und dann hatten wir, glaube ich, warte mal, wen hatten wir dann?
Nach dem Martin Olivieri ging es dann um die dieses 3:1-Treffen, das waren wir gewesen.
Das
da hatten
wir
eben,
ne?
Schon drüber gesprochen.
Genau, da hat uns der, haben uns dann, gab es einen Switch in der Moderation. Da hat uns dann Martin und die Carmen Escoriola haben uns beide dann anmoderiert.
Genau. Und im Meet Your Expert war es ein bisschen schade gewesen. Wir hatten eine Frage aus dem Publikum, aber tatsächlich haben wir uns ja dann einfach über Lebensqualität unterhalten und haben dann so unsere Ansichten dann uns miteinander mitgeteilt, sage ich mal, aber kamen dann auch zu dem Schluss, dass wir mit dem bisherigen Fragebögen eigentlich gar nicht die Lebensqualität wirklich evaluieren können, weil wir gar nicht rauskriegen, was der Patient wirklich will.
Naja, und weißt du, die heutigen Therapien, die wir haben, ich glaube, die Fragebögen von früher sind überholt. Die meisten Patienten können mittlerweile viel. Und wenn ich so einen 6-7-Jährigen oder so einen 10-Jährigen frage, ob er Treppen steigen kann, der lacht mich aus.
Ja.
Weißt du, und das heißt, die sind nicht mehr zeitgemäß, diese Fragebögen. Aber eins hat unsere Vortragssituation ins Leben oder zumindest angestupst, muss ich dir sagen, dass sich jetzt ganz viele Leute Gedanken darüber machen, was ist wirklich Lebensqualität? Ja. Das nehmen wir nochmal zum Anlass für die nächsten Projekte.
Absolut. Ja. Dann ging es in den nächsten Block. Da ging es mit der Sonja Aleschi los.
Ja.
Nicht schwere Hämophilie A und B.
Das ist ja eins ihrer Lieblingsthemen. Du weißt ja, dass die meisten schweren Hämophilie-Patienten in größeren Behandlungszentren sind und die milden und mittelschweren eher bei kleineren Behandlungszentren auftauchen, die zum Beispiel nach operativen Eingriffen, sage ich mal, auffallen, weil sie danach geblutet haben. Und interessanterweise sie gar nicht so viele Gelenkprobleme haben. Und sie hatte eine Befragung schon viel früher über die Patientenorganisation mal gestellt gehabt und festgestellt, dass diese Patienten sich wenig oder auch kaum in irgendwelchen Zentren vorstellen. Liegt daran, weil sie eben tatsächlich es auch noch nicht auf dem Schirm haben, dass das Probleme sein könnten. Und sie hat auch noch mal ein paar Dinge wachgerüttelt an der einen oder anderen Stelle und nochmal uns zum Nachdenken gebracht, dass eigentlich alle Patienten einer regelmäßigen orthopädischen oder aber auch klinischen Untersuchung wirklich Bedarf haben, dass auch wirklich durchgeführt werden muss. Ne?
Und anschließend war Florian Lange am Mikrofon und das war ja, fand ich, also es waren alle Vorträge super, aber dieser Vortrag war sehr klar, sehr strukturiert, in sich geschlossen und er hat gesprochen über die erworbene Hämophilie.
Genau, das sind oft ältere Patienten, die nach operativen Eingriffen oder Frauen, die nach der Geburt plötzlich blaue Flecken bekommen, die Gerinnung aus dem Rudergerät, das heißt die sogenannte PTT, die wir auch bei der Hämophilie kennen, ist deutlich verlängert. Man geht oft davon aus, dass das erstmal ein Laborfehler ist, stellt dann aber im weiteren Verlauf fest, dass das doch der Wahrheit entspricht und dass das ein Autoimmungeschehen ist. Mhm. Das heißt, das Gerinnungssystem wird durch ein autoimmunologisches Phänomen, ich will nicht sagen ausgeschaltet, aber gehemmt. Mhm. Und das gilt es dann tatsächlich schnell wieder in die richtige Bahn zu bringen. Mhm. Zunächst einmal, was das Lebensbedrohliche ist, sind die Blutungen.
Und da habe ich jetzt gelernt, haben wir eine neue Möglichkeit.
Genau, und man gibt tatsächlich auch da den biospezifischen Antikörper, aber wir müssen aufpassen. Den hat man im Rahmen einer Studie angewendet. Mhm. Den muss man aber trotzdem immer noch bei den Krankenkassen beantragen. Der ist aber deutlich günstiger als die bisher herkömmliche Therapie, muss man sagen. Und dann kann man sich in aller Ruhe der Autoimmuntherapie widmen.
Genau, also das habe ich jetzt auch gelernt aus dem Vortrag, dass man schnell die Patienten aus der lebensbedrohlichen Situation herausnehmen kann und dann in aller Ruhe versuchen kann, diesen Hemmkörper zu eliminieren.
Genau, und das dauert und die müssen auch lange begleitet werden.
Mhm. Ja. Und dann kamen wir schon zu dem letzten Block.
Letzten Block.
Ja, eben schon angesprochen, Gentherapie bei Hämophilie B.
Genau, Shihan Ai. Und der hat seine eigene Publikation vorgestellt und die war toll. Muss ich dir sagen, die war mit Bildern bestückt. Und ich muss dir sagen, er hat ein kompliziertes Thema visualisiert. Was wird gemacht, wie wird aufgeklärt, was passiert auf dieser Reise dieser Gentherapie? Und hat all die Dinge, die man ja schwer den Patienten auch erklären kann, aber auch mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch jetzt nicht der typische Genexperte, muss ich dir sagen. Und fand es toll, wie man mit Bildern tatsächlich die Gentherapie hat erklären können. Das war toll. Und das war auch seine Begründung, Dinge, die schwierig sind, einfach darzustellen. Auch wieder was zum Anlass mir gegeben worden ist, Dinge, die schwer zu erklären sind, mehr und mehr zu visualisieren.
Und den Abschluss bildete dann Manuela Krause, die hat andere seltene Erkrankungen, also seltene Erkrankungen vorgestellt.
Und sie hatte da gab es wenig Publikationen, muss man sagen, und sie musste sich aus den jeweiligen Publikationen tatsächlich das Thema, hat sie dann versucht darzustellen, sie hat sich nur versucht, sie hat es hervorragend gemacht, sie hat Fallvorstellungen genommen und hat sie dann mit Hilfe der Publikationen erklärt, was zum Anlass genommen werden musste, dass wir mehr Daten sammeln müssen, um noch mehr Erkenntnisse selbst für diese seltenen Erkrankungen zu sammeln. Auch diese Patienten können Gelenkblutung haben. Auch das habe ich gelernt in diesem Vortrag.
So, dass wir die auch regelmäßig einfach sehen müssen, befragen müssen, untersuchen müssen.
Ja, das auf jeden Fall. Also du siehst, es waren viele Vorträge, wir haben viel gelernt in diesem vollgepackten Tag, aber der doch sehr spannend war.
Total. Wir haben, wie du sagst, wirklich sehr viel für uns, für andere mitgenommen. Am nächsten Tag ging es dann mit der Hämostase weiter und das war ja nicht die erste und letzte Veranstaltung, sondern es gibt schon einen Termin im nächsten Januar.
Genau, und das wird spannend bleiben, aber ich glaube, dass alle Dozenten doch sehr gespannt sind, wieder dem Ganzen mit dabei zu sein.
Und es gibt sicherlich viele neue Veröffentlichungen, die wir dann dort diskutieren können.
Auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.